Peace Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Friedingsdorf und ich freue mich riesig, dass ihr hier zur 11. Episode wieder eingeschaltet habt. Heute eine Q&A-Episode, haben ziemlich gute Fragen erhalten. Ich freue mich, auf diese einzugehen. Zu meiner aktuellen Situation. Ich befinde mich jetzt gerade in der ersten Akkumulationswoche meines letzten Aufbaumesozyklus. Anfang 2020 soll es ja dann in eine längere Diät gehen und ich will jetzt im letzten Zyklus nochmal alles rausholen, habe das Volumen für die meisten Muskelgruppen jetzt nochmal leicht nach oben angepasst. Ich denke, dass da noch so ein paar Kapazitäten offen sind. Außerdem werde ich jetzt im letzten Meso nochmal wirklich gucken, dass soweit alle Boxen abgehakt werden, dass alle meine Parameter konstant bleiben, ich enorm viel schlafen werde, gut auf meine Ernährung achte. Ja, und dass soweit alles passt, sodass ich diesen Trainingsstress eben auch regenerieren kann. Ansonsten habe ich jetzt die Hyper-Kniebeuge komplett aus meinem Plan rausgeschmissen. Habe, glaube ich, jetzt die letzten 4-5 Jahre kontinuierlich gebacksquattet und die meiste Zeit davon zweimal pro Woche, zeitweise auch dreimal pro Woche. Jetzt in letzter Zeit, die letzten Monate eher nur noch einmal pro Woche und jetzt eben gar nicht mehr. Und das hat einfach den Grund, dass ich das Gefühl habe, dass andere Übungen meinen Quadrizeps deutlich besser stimulieren, wie zum Beispiel Beinpresse und Kniebeugen an der Multipresse. Ich denke, dass dennoch die Kniebeuge in den letzten Jahren enorm zu meinem Quad-Development beigetragen haben. Aber aktuell sehe ich einfach nicht, dass sich das Stimulus zu Ermüdungsverhältnis sich irgendwo lohnt. Denn so Kniebeugen nehmen mich echt aus dem Leben. Also ich bin danach immer so ermüdet und wenn ich Kniebeugen am nächsten Tag auf dem Plan habe, dann bin ich am Abend schon vorher immer meistens schon mal so ein bisschen nervös, weil ich absolut keinen Bock drauf habe, weil ich halt eben weiß, dass sie halt immer so krass reinklatschen. Deswegen, Kniebeugen jetzt aus dem Plan raus und mache jetzt eben mehr Beinpresse und Smith Squats, außerdem auch noch Beinstrecker, alles Übungen, wo ich den Quad wirklich extrem gut merke und dieser eben ziemlich gut stimuliert wird. Deutlich besser als bei der Kniebeuge, bei verhältnismäßig weniger Ermüdung. Also dadurch sollten halt eben auch nochmal ein paar Kapazitäten frei werden, die dann auch das insgesamt etwas höhere Gesamtvolumen wieder ein bisschen gut machen sollten. Also bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in den kommenden Wochen laufen wird. Ich versuche jetzt, wie gesagt, im letzten Mesozyklus nochmal alles rauszuholen und werde auch, wie gesagt, auf die äußeren Faktoren achten, also möglichst wenig Stress. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass das in den nächsten Wochen oder generell im nächsten Monat etwas geringer werden soll, einfach auch, weil ich meinen Studentenjob jetzt erstmal soweit beendet habe. Das Ganze ist immer auf einen Zeitraum von 8 Monaten terminiert. Und die Laufzeit ist jetzt vorbei. Ich habe heute meine letzte Schicht absolviert und bin da jetzt erstmal raus. Das heißt, da fällt auch so ein bisschen Arbeitspensum weg. Das werde ich natürlich dann in mein Coaching-Business und in mein Training dann dementsprechend investieren. Aber das sind definitiv so ein paar Stressoren, die dann eben weniger sind und die mir vielleicht auch so ein paar Regenerationskapazitäten geraubt haben. Deswegen, jetzt diesen Mesozyklus sollte wirklich eigentlich alles passen. Und ich dementsprechend auch ziemlich gut wachsen. Also da freue ich mich enorm drauf. Cool, würde ich sagen, starten wir mit der ersten Frage von Kallis Via. Er fragt, wie groß ist dein Penis? Ich glaube, der kam jetzt unerwartet. Generell ist es weit bekannt, dass Bodybuilder eher einen relativ kleinen Penis haben. Bei mir war es jetzt in den letzten Jahren schon so, dass mein Quadrizeps oder generell meine Beine enorm gewachsen sind und mein Penis dementsprechend in Relation dazu tendenziell eher immer kleiner aussieht. Also ich denke, das beantwortet die Frage ganz gut. Und wir machen weiter mit der Frage von einem Unbekannten. Hat die über das Google-Formular, was auch unten in den Shownotes verlinkt ist, eingereicht. Und darüber idealerweise dann immer Fragen, Themenvorschläge, Gastwünsche äußern. Und hat jetzt keinen Namen angegeben, aber trotzdem danke für die Frage, falls du das hörst. Und er fragt, was sind deine körperlichen Schwachstellen bzw. Stärken und wie trainierst du deine Schwachstellen? Grundsätzlich denke ich, dass meine Physik recht ausgeglichen ist. Ich habe jetzt schon mit mehreren Athleten und Coaches gesprochen. Und da sind eigentlich immer andere Partien soweit gefallen. Also mal waren es die Beine, dann die Arme, dann die Delts, dann der gesamte Rücken, der Lat auch öfter. Und ja, dementsprechend kann ich irgendwo davon ausgehen, dass es keine richtige Schwachstelle in dem Sinne gibt. Ich denke aber auch, dass ich keine besonderen Stärken habe, sondern dass ich halt eben einfach mehr Fleisch benötige. Mein ganzer Körper ist im Prinzip eine Schwachstelle, also alles braucht einfach mehr Muskulatur und dementsprechend ja, bin ich auch aktuell nach wie vor dabei, meinen gesamten Körper weiter zu hypertrophieren. Ich denke auch, dass ich noch mehr Potenzial habe, überall relativ gut zu wachsen, vielleicht nicht bei der bestmöglichen Rate, aber alles geht weiterhin nach vorne. Von daher ist eine Spezialisierung nicht unbedingt nötig. Ich setze in meinem Training aber dennoch ja immer so leichte Prioritäten über Übungsreihenfolge, Frequenz, Intensität und Volumen, sofern halt eben noch Kapazitäten vorhanden sind. Und ja, meine Trainingstage sind halt auch eben so aufgeteilt, dass ich zum Beispiel OKA-Tage habe, an denen ich mich eher auf die Push-Muskulatur fokussiere, wo ich dann zum Beispiel mit Bankdrücken starte, danach noch schnell Regbankdrücken mache und dann vielleicht noch ein bisschen rudern. Dann habe ich aber auch wiederum Tage, wo ich eben ja die Pull-Muskulatur eher im Fokus habe. Da beginne ich mit Langhantelrudern, mache dann noch Latziehen und dann vielleicht noch Butterfly und Dips so ein bisschen für die Brust. Genau, und das, so ähnlich fällt es sich auch beim Unterkörper. Da habe ich Tage, die ja eher auf den Quad ausgelegt sind. Da beginne ich dann ne, mit Beinpresse, mache Smith Machine Squats und noch ein bisschen Beinbeuger im Liegen am Gerät zum Beispiel. Und dann habe ich aber auch wiederum Tage, wo ich dann mit schweren ADLs beginne und dann danach zum Beispiel nur noch ein bisschen Beinpresse und vielleicht ein bisschen Beinstrecker und natürlich auch wieder Beinbeuger im Liegen mache. Also da gucke ich schon, dass jede Muskelgruppe ausreichend Stimulus abbekommt. Und bei den kleinen Muskelgruppen ist es aktuell so, dass ja, ich glaube, dass ich die Side-Delts so ein bisschen am meisten priorisiere, dann kommt der Trizeps, dann die hintere Schulter und dann der Bizeps. Und nachdem ich dann meine Mainlifts sozusagen abgehandelt habe, sowohl am Unterkörper- als auch Oberkörpertag, gehe ich dann hin und performe die Übung für die jeweiligen Muskelgruppen dann auch in der Reihenfolge. Also, dass ich dann zuerst Seitheben mache, danach Trizepsstrecken, dann Butterfly Reverse und dann halt eben noch Bizeps Curls. Also, da gehe ich dann auch so ein bisschen über die Übungsreihenfolge, sodass dann eben auch die kleineren Muskelgruppen ja ungefähr so viel abbekommen, wie sie halt eben sollen, damit es halt ja möglichst symmetrisch letztendlich aussieht. Also ich will halt eben meine Side-Delts eher zum Wachsen bringen als mein Bizeps. Dementsprechend da diese leichte Hierarchie. Und nächste Frage kommt von SchmidtPaul99 und die ist auch so ein bisschen an ja die Frage angelehnt. Wobei nicht angelehnt, aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Gemeinsamkeiten. Und er fragt nämlich, was tun, wenn Systematic MRV kleiner als All-Muscle MRV ist? Ja, erstmal jeder Arbeitssatz, den wir absolvieren, der stimuliert unsere lokale Muskulatur, aber auch irgendwo unser Gesamtsystem. Also ein Satz Beinpresse, ne, stimuliert sowohl den Quad, aber wir ermüden damit auch ja, so ein bisschen unser gesamtes System. Es ist einfach anstrengend für den gesamten Körper und je fortgeschrittener du bist, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass die MRVs, also das maximal regenerative, das maximal regenerierbare Volumen der Muskeln kombiniert, die Regenerationskapazitäten deines Körpers dann übersteigen. Und bei einem Anfänger ist es, denke ich, relativ wahrscheinlich, ne, dass, oder eigentlich ganz klar, dass dieser alle Muskelgruppen bis zum MRV, also bis an ihr regeneratives Limit trainieren kann. Je fortgeschrittener du wirst, desto mehr Abstriche musst du dann halt irgendwo machen. Du kannst dann eventuell noch deine Beine und deine Oberkörper-Push-Muskulatur bis an ihr Limit trainieren, aber musst dann eventuell dafür deine Oberkörper-Pull-Muskulatur beim Maintenance-Volumen trainieren, also dem Volumen, womit du deine Adaption einfach nur hältst. Je weiter fortgeschrittener du dann wirst, also wenn du dann zum Beispiel Profi bist, kann es halt eventuell sein, dass du deine Beine noch bis an die Limit trainieren kannst, aber deine Oberkörper-Push-Muskulatur noch bis MEV-Level, also dem Volumen, wo du noch ja, minimale Fortschritte verzeichnen kannst, Oberkörper-Pull-Muskulatur, dann musst du vielleicht diese auch bei Maintenance-Volume trainieren. Und ja, hey, wenn du jetzt das Problem hast, dass dein All-Muscle-MRV dein Systematic MRV irgendwo überschreitet, dann hast du erstmal mehrere Optionen. Ich würde dir erstmal empfehlen, soweit deine Übungsauswahl abzuchecken und einfach zu gucken, ob die Übungen, die du ausgewählt hast, ein gutes Stimulus-zu-Ermüdungsverhältnis haben. Heißt, ja, stimulierst du mit den Übungen gut deinen Zielmuskel bei verhältnismäßig wenig Ermüdung eben für dein Gesamtsystem. Ich habe ja vorhin schon die Kniebeuge angesprochen. Der Stimulus für den Quad war vermutlich irgendwie okay, aber die Ermüdung, die ich damit induziert habe, enorm hoch. Und ja, das wären dann halt eben so Übungen, die ich halt eben auch rausschmeißen würde. Ne, vor allen Dingen eben dann, wenn systematische Kapazitäten begrenzt oder zum limitierenden Faktor werden. Von daher, ne, guck halt eben, dass du Übungen wählst, die halt den Zielmuskel möglichst gut bei wenig Gesamtermüdung stimulieren. Ansonsten ein Punkt, der halt auch oft irgendwo immer so ein bisschen vernachlässigt wird, sind die Regenerationskapazitäten. Versuch die eventuell auch zu erweitern, falls da noch Verbesserungspotenzial besteht. Und ich denke, das ist bei den meisten immer der Fall. Das heißt, guck, dass du mehr schläfst. Wenn du nur 6 Stunden pro Tag schläfst, hey, dann bump it up to 7 or 8 hours per night. Und ich denke, davon wird jeder enorm profitieren und du dementsprechend auch deine Regenerationskapazitäten erweitern, mehr Volumen vertragen und auch von mehr Volumen profitieren können. Also das wäre definitiv ein Punkt, den es zu verbessern gilt. Schlaf, ganz wichtig. Ansonsten befindest du dich in einem Kalorienüberschuss. Falls nein, dann guck, dass du deine Diät schnell beendest und ja dementsprechend dann auch wieder hyperkalorisch unterwegs bist, sodass du halt eben auch ja ausreichend oder bessere Regenerationskapazitäten dadurch erfährst. Ansonsten guck, dass du deinen Stress gut managst. Ich denke, da gibt es auch immer Verbesserungspotenzial. Vor allem der Umgang mit Stress enorm wichtig, dass du das Ganze nicht so sehr an dich ranlässt und einfach versuchst, ja, diesen möglichst gering zu halten. Aber ja, das ist soweit ein Thema für einen anderen Podcast. Aber das wären auch einfach so, ja, Punkte, die ich berücksichtigen würde, kleine Denkanstöße. Und ja, sofern du diese beiden Punkte abgecheckt hast, könnte man dann hingehen und sich auf bestimmte Muskelgruppen spezialisieren. Ich meine, das macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Je fortgeschrittener man wird, desto limitierter sind dann eben die Gesamtkapazitäten. Ist halt in der Schule irgendwo genauso. Und man fängt halt in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule natürlich damit an, alle Fächer zu lernen, und ja, je weiter man dann in seiner Schullaufbahn voranschreitet, desto mehr muss man sich dann auf bestimmte Fächer spezialisieren. Man wählt dann Leistungskurse, und im Studium spezialisiert man sich halt eben nur noch auf ein Fach, und so ist das ja im Kraftsport beim Training halt eben auch. Ne, wie gesagt, am Anfang könnt ihr vermutlich noch alle Muskeln hypertrophieren, aber dann müsst ihr euch ja auf bestimmte Muskelgruppen eben fokussieren. Und bei anderen dann auch dementsprechend Abstriche machen. Ihr könnt dann eben so vorgehen, dass ihr euch 2 bis 3 Muskelgruppen aussucht. Eher 2, wenn es sich um größere Muskelgruppen handelt. 3, wenn es halt vielleicht auch kleinere sind. Ich denke, Quads, Back und Chest gleichzeitig zu priorisieren, sich darauf zu spezialisieren, wird halt relativ schwer. Wenn es jetzt Chest, Delts und Bizeps ist, sollte das in der Regel kein Problem sein. Also circa 2 bis 3. Und ja, dass ihr dann dementsprechend andere Muskelgruppen auf MEV oder sogar MV-Level runterfahrt. Ne, ihr könnt andere Muskelgruppen dementsprechend noch so trainieren, dass diese noch leichte Fortschritte machen, oder eben, dass ihr die Adaption einfach nur haltet. Ein zweiteres wird halt eben noch mehr insgesamte Kapazitäten freimachen. Und ja, guckt dann, dass ihr euch dann auf ein paar Partien dann für 2 bis 3 Mesozyklen spezialisiert. Ein Mesozyklus wird halt eben ja vermutlich nicht ausreichen, um da ausreichend Progression oder wirklich einen Fortschritt zu erzielen. Deswegen 2 bis 3 Mesozyklen sollten ja eigentlich gut passen. Und guckt halt auch, dass ihr das Volumen ja eher schrittweise erhöht und ja dieses nicht so schnell ansteigt. Also wenn ihr jetzt 10 Sätze bei den Quads weniger macht, würde ich nicht direkt hingehen und 10 Sätze bei der Brust dann mehr machen, weil es dann eben auch durchaus sein kann, dass ihr dann das lokale Muscle MRV dann überschreitet, ne, weil euer Brustmuskel eben 30 Sätze nicht regenerieren kann. Von daher guckt, ne, dass ihr ja diese Anpassung etwas langsamer, schrittweise vollzieht. Und ja, nach 2 bis 3 Mesozyklen könnt ihr dann die Muskelgruppen, auf die ihr euch spezialisiert, einfach austauschen. Dann eben andere Muskelgruppen ins Visier nehmen und diese dann weiter möglichst maximal hypertrophieren. Nice. Nächste Frage von Jonas Apostel. Trapez Training 101. Übung, Volumen etc. Geiler Podcast, du alter Motherfucker. Ja, hey, Jonas, du alter Motherfucker. Danke für die Frage. Ich denke, dass man das Trapez grundsätzlich nicht isoliert trainieren muss. Vor allem Kreuzhebe- und Rudervarianten sorgen da in der Regel für genug Overlap. Also da bekommt dann euer Trapez ja relativ viel Spannung auch ab und sollte dementsprechend ausreichen, um ja zumindest die Muskulatur zu halten, vermutlich auch um leichte Anpassungen zu erzeugen. Eventuell, wenn ihr das Trapez ein bisschen mehr in den Fokus nehmen wollt, könnte es auch Sinn machen, vielleicht bei Rudervarianten etwas breiteren Griff zu wählen. So muss der Oberrücken und der Nacken eben mehr stabilisieren. Und dementsprechend erfährt er auch mehr isometrische Spannung. Das könnte eventuell schon ausreichen, um da mehr Fortschritt dann zu erzielen. Wenn ihr jetzt wirklich eine Schwäche im Trapez habt oder einfach sagt, hey, ich will unbedingt maximales Wachstum anstreben, dann könnte es auf jeden Fall sinnvoll sein, diesen auch nochmal isoliert zu trainieren in Form von Schwachs. Da will ich auf jeden Fall gucken, dass die halt auch in Richtung der Faserverläufe trainiert werden, ne? Denn ihr habt bei eurem mittleren Trapez, ne, verlaufen die Fasern eher etwas schräg, von daher bietet sich da auch wieder ein breiter Griff an und deswegen würde ich da eher von Kurzhantel-Schwachs abraten, vielleicht eher auf die Langhantel übergehen oder auch eine super Alternative wäre zum Beispiel die Trap Bar. Ansonsten Volumen im Bereich 10 bis 20 Sätze, wie die meisten Muskelgruppen auch. Ansonsten Wiederholungen vermutlich so 8 bis 15, die meisten Sätze da akkumulieren und Frequenz 2 bis 3 Mal pro Woche. Aber da muss man halt auch dann immer schauen, wie der Overlap, wie gesagt, ist, wie stark das Trapez bei Kreuzhebe- und Rudervarianten involviert ist und wie man eben von diesem Stress halt regeneriert. Deswegen, das nur so eine grobe Range, wenn man sich dafür entscheidet, den Nacken noch isoliert zu trainieren. Nächste Frage von Fabi Adam. Grüß dich, Fabi. Was hältst du von Conventional Deadlifts als Hypertrophie-Athlet? Rücken oder Leg Day? Ja, erstmal, Conventional Deadlifts, denke ich, eine super Übung für die gesamte hintere Kette. Also Hams, Glutes werden eben durch Hüftstreckung trainiert. Der Lower Back wird isometrisch belastet. Der Oberrücken stabilisiert. Das heißt, ihr habt Lats, Traps dabei und ihr trainiert auch so ein bisschen die Quads eben durch Kniestreckung. Also es ist wirklich eine enorm effiziente Übung, die einfach sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und das kann eventuell bei Zeitproblemen, also wenn ihr irgendwo einen begrenzten Zeitrahmen habt, ganz hilfreich sein, denn ihr trainiert mit einer Übung enorm viele Muskelgruppen gleichzeitig. Man muss natürlich auch bedenken, dass Conventional Deadlifts enorm viel Ermüdung induzieren und dementsprechend die Stimulus to Fatigue Ratio, Stimulus zu Ermüdungsverhältnis, das sind so Sachen, man crazy Begriffe, auf jeden Fall, dieses Verhältnis eben nicht ganz so positiv ist, weil klar, ihr stimuliert die angesprochenen Muskelgruppen relativ gut, aber die Ermüdung, die ihr dann gleichzeitig induziert, ist halt exponentiell oder im Verhältnis dazu deutlich, deutlich höher. Und das kann je nach Trainingsstand enorm invasiv sein. Klar, für Anfänger oder Early Intermediates ist eine super Übung, da systematische Kapazitäten vermutlich kein limitierender Faktor sind. Wie schon angesprochen, ihr könnt vermutlich alle Muskeln bis zum MRV trainieren, ohne dass halt eben das Gesamtsystem euch dann Strich durch die Rechnung macht. Aber wie gesagt, je fortgeschrittener ihr werdet, desto wahrscheinlicher ist es, dass halt eben systematische Kapazitäten zum limitierenden Faktor werden und dann ist diese Ermüdung, die ihr durch das Conventional Deadliften dann eben induziert enorm invasiv und da muss man halt dann wirklich schauen, ob das Ganze für einen passt. Grundsätzlich, wenn du für die Übung gebaut bist, wenn du gut in die Startposition kommst, wenn die Übung dir Spaß macht, spricht da absolut nichts dagegen, die auch längerfristig oder auch später in deiner Trainingskarriere noch im Plan zu haben, aber sei dir einfach dem Fakt bewusst, ne, dass es dir auf jeden Fall enorm viel Regenerationskapazitäten raubt. Ich habe persönlich nie konventionell gehoben, einfach weil ich da enorm viele Probleme mit hatte. Zum einen habe ich ja sehr, sehr kleine Hände. Dementsprechend hatte ich immer Probleme oder habe immer noch Probleme mit der Griffkraft. Mein Griff wurde immer zum limitierenden Faktor und ich konnte dementsprechend meine lokalen Muskeln nicht so gut stimulieren. Außerdem hatte ich Probleme, in die Startposition zu kommen und hatte auch habe immer noch eine recht eingeschränkte Mobilität und hat dementsprechend das Problem, dass beim konventionellen Heben mein Rücken immer leicht einrundet und das ist alles andere als optimal. Da würde ich auf jeden Fall schauen, ne, dass ihr da eben keine Probleme mit habt, dass ihr dann eben natürlich Zughilfen benutzt. Mache ich jetzt aktuell auch bei den Romanian Deadlifts, die ich mache, dass ihr gut in die Startposition reinkommt, dass ihr euch da wohlfühlt und dass ihr eben auch das Ganze sauber und sicher ausführt, dass euer Rücken nicht einrundet und ihr dementsprechend da die Verletzungsgefahr auch möglichst gering haltet. Genau, deswegen, ich persönlich habe nie konventionell gehoben, mache aber dafür Romanian Deadlifts und ich würde generell auf jeden Fall empfehlen, halt irgendeine Deadlift-Variante im Plan drin zu haben. Es muss halt eben nicht konventionelles Deadliften sein, es kann halt auch, wie gesagt, ein Stiff-Deadlift, ein Sumo-Deadlift von mir aus oder halt eben auch ein ADL im Plan vorhanden sein. ADLs halte ich aus mehreren Gründen, sage ich mal, für relativ relativ gut für Hypertrophie-Athleten, aber das ist auch jetzt wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Aber wie gesagt, konventionelle Deadlifts definitiv eine gute Übung, sofern ihr halt eben dafür gemacht seid, so ein bisschen, ne? Und ansonsten noch Rücken oder Leg Day. Grundsätzlich könnt ihr die Übung an beiden Tagen programmen. Ich würde sie halt eben nicht am gleichen Tag wie freie Kniebeugen oder freien Rudervarianten machen. Also jetzt nicht eben am gleichen Tag noch freie Backsquats oder Langhantelrudern oder so machen. Einfach weil dann da die Axialbelastung oder generell die Belastung auf die Wirbelsäule doch enorm hoch ist und auch eben diese systematische Ermüdung dann innerhalb einer Einheit doch ziemlich stark ansteigt. Und ich persönlich mache sie zum Beispiel eher an Leg Days. Danach mache ich dann eben Quad-Übungen ohne Axialbelastung. So Sachen halt eben wie Beinpresse oder Beinstrecker folgen dann noch auf die ADLs. Und so mache ich es. Aber ihr könnt es, wie gesagt, auch am Rückentag machen, wenn ihr danach dann zum Beispiel noch brustgestütztes Ruder macht, vielleicht noch ein bisschen Latt ziehen, dann sollte das auch ziemlich gut passen. Sweet. Nächste Frage nehme ich mir die hier von fitnessx.10. Tipps, wie du dich verhalten würdest als Frau in einer Diät beim Auswärtsessen. Erstmal würde ich da jetzt nicht groß zwischen Frau und Mann unterscheiden, das Vorgehen ist eigentlich immer relativ ähnlich. Also in einer Diät habt ihr eben nur begrenzt Kalorien zur Verfügung. Ihr wollt Körperfett verlieren. Dementsprechend habt ihr halt eben nicht unlimitiert Kalorien zur Verfügung. Müsst dann halt eben schauen, dass das halt irgendwo in eure Kalorienbilanz reinpasst. Und dass ihr vielleicht die Mahlzeit auch irgendwo grob tracken könnt. Erstmal denke ich, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich einen kleinen Puffer zu schaffen, vor allen Dingen im Laufe des Tages. Also, dass man sich ausreichend einfach Kalorien aufspart für die Mahlzeit, sodass man dann halt eben da nicht Gefahr läuft, seine Kalorien zu überschießen. Möglichkeit wäre dann, tagsüber einfach schon mal so die essentiellen Dinge wie Protein, Obstzufuhr und Gemüsezufuhr abzudecken, also dass man schaut, dass man schon mal ausreichend Protein reinbekommt und halt auch, wie gesagt, seine Mikronährstoffe abdeckt. Ich denke, dass diese Kombination Obst, Gemüse, Protein auch enorm sättigend ist und einen auch den Tag dann, sag ich mal, ziemlich gut überleben lassen sollte, weil ja, diese Kombination Protein und Ballaststoffe halt eben enorm gut sättigt. Also würde ich einfach schauen, dass man dann tagsüber so, ja, 2 bis 3 Mahlzeiten eben mit überwiegend Protein, Obst und Gemüse dann eben füllt. Und dann sollte man abends, wenn es dann halt eben ins Restaurant geht, ja, noch enorm viele Kalorien offen haben. Und ja, wenn du jetzt dann da beim Essen sitzt, dann schaust du dir die Speisekarte an und dann macht es eventuell auch Sinn, ja, sich einfach da so ein paar Gerichte auszuwählen oder nicht ein paar Gerichte, sondern eben Gerichte auszuwählen, die halt eben relativ einfach sind. Du hast halt dann eben die Wahl, ob du halt das Steak mit einer Kartoffel oder halt eben den Nudelauflauf mit Sahnesoße und Käse wählst. Das eine lässt sich halt eben relativ leicht tracken. Du hast halt dann eben dein Steak, die Kartoffeln. Das kannst du beides dann separat in deine Tracking-App eingeben. Bei der zweiten Variante, bei dem Auflauf, da weißt du letztendlich überhaupt nicht, was da alles drin ist. Deswegen, wähl halt einfach einfache Gerichte, die sich ja, relativ leicht tracken lassen. Und dann solltest du da auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt, guck halt, was so dein Kalorienrahmen ist, wie viele Kalorien du dann noch offen hast und wähl dann dem auch dementsprechend aus. Selbst wenn du es nicht genau tracken magst, ist es gar nicht so schlimm, weil du hast ja in der Regel einen ausreichend hohen Puffer schon geschaffen im Voraus und dann sollte es sowieso eigentlich gut reinpassen. Aber tendenziell würde ich da halt dann eher einfach gucken, dass es halt eben einfachere Gerichte sind und ich würde halt eben auch so, ja, fettige Sachen halt versuchen eher zu meiden, denn ja, vor allem im Restaurant, da interessiert den Koch eben nicht, dass das Gericht möglichst in deinen Ernährungsplan passt, sondern will halt einfach, dass es gut schmeckt. Dementsprechend wird ja in Restaurants immer mit mehr Fett gekocht und ja, die Gerichte dementsprechend auch ja, deutlich mehr Kalorien haben. Von daher, ne, so Sachen, wo frittiert wird, so fettige Soßen oder generell mit Öl und so, wäre ich halt dann eher ein bisschen vorsichtig. Da dann, wie gesagt, eher auf einfache Sachen zurückgreifen. Und ja, ansonsten eine weitere Möglichkeit wäre auch, das Ganze dann so leicht zu überschätzen. In der Diät willst du halt dann vielleicht eher ein bisschen mehr im Defizit sein, als halt vielleicht gar nicht im Defizit. Deswegen dann da vielleicht 10-20% der Makros einfach mehr eintracken. Und ansonsten macht es vielleicht auch ja, nochmal einen kleinen Unterschied, wenn du einfach hingehst und ja, den Kellner, die Kellnerin einfach fragst, ob man das Ganze vielleicht auch ohne Öl zubereiten kann. Ne, ich weiß nicht, zum Beispiel manchmal in der Pizzeria wird halt eben noch Öl oben drauf gekippt. Ne, sowas kann man auch einfach durch Erfragen wettmachen, also dann fragst du halt, na, hey, können wir das auch ohne Öl machen oder bla bla bla. Das ist eigentlich auch immer eine gute Möglichkeit, um da vielleicht nochmal ein paar Kalorien mit einzusparen. Muss man nicht, aber wenn du auf der sicheren Seite sein willst, wäre das auch eine Möglichkeit. Ja, wenn du diese Sachen berücksichtigst, sollte das wirklich eigentlich alles schon in trockenen Tüchern sein. Ansonsten, wenn du jetzt weißt, okay, es ist ein Restaurant, da ja, führt keinen Weg drumherum, halt eben auch Sachen zu essen, die halt eben nicht so leicht zu tracken sind oder eben mehr Kalorien haben als vielleicht jetzt so ein Steak mit Kartoffeln, weiß nicht, Pizzeria oder Burgerladen. Und ja, dann, sag ich mal, kannst du ja vielleicht im Vorhinein schon so ein bisschen absehen, wie viele Kalorien das Gericht dann insgesamt haben wird und dementsprechend vielleicht auch im Vorhinein, vielleicht auch einen Tag vorher schon mal ein paar Kalorien einsparen. Ich gebe da grundsätzlich immer so diese 20%-Regel an Klienten raus, ne, dass sie zum Beispiel 20% ihrer Kalorien irgendwo einsparen können und dann im Laufe der Woche ja, anderweitig dann investieren können. Also wenn du weißt, okay, das wird deinen Kalorienrahmen so ein bisschen sprengen, dann spar halt am Tag vorher ein bisschen ein und ja, wenn selbst das nicht hilft, dann kannst du am Folgetag halt eben immer noch kompensieren, sodass das Ganze dann halt auch wieder von den Kalorien in der Bilanz her passt. Ich würde das Ganze natürlich nicht zu extrem machen, weil das dann ja so ein bisschen auf so einen Cheat-Day hinausläuft, aber ja, ab und zu, wenn du mal essen gehst, da ein bisschen die Kalorien von dem einen auf den anderen Tag zu verschieben, absolut kein Problem. Und ja, so könnte man das in der Diät definitiv machen. Sweet. Ansonsten haben wir noch so ein paar Fragen, die gehe ich jetzt so im Rapid-Fire-Style durch. Sarah Maria fragt, hast du auch Frauen im Coaching? Ja, habe ich. Marcel Hacker, was hältst du von Softgetränken? Keine Ahnung, in der Diät würde ich es eher versuchen zu minimieren oder eben auf Light-Getränke umsteigen, weil ne, du willst halt eben im Defizit sein, hast nur begrenzt Kalorien zur Verfügung, hast tendenziell mehr Hunger und Softgetränke sättigen dich halt eben gar nicht, vor allem halt für den Kalorienwert, den sie haben. Deswegen in der Diät eher nicht da auf Light-Getränke umsteigen im Aufbau, wenn du Probleme hast, auf deine Kalorien zu kommen. Hey, why not? Pass halt ein bisschen mit der Fructose auf, dass du da jetzt nicht zu viele Carbs mit reinbekommst, aber bevor du halt gar nicht im Überschuss bist, dann ja, gönn dir ein paar Liquid Calories, ein paar Liquid Carbs halt dann von mir aus mit Cola. Könntest du machen. Ja, ansonsten Espresso Ghetto, mein Bra wieder am Start. Ab welcher Länge würdest du ein Intra-Workout empfehlen? Und wie viel RAs bzw. Carbs? Intra-Workout grundsätzlich ab einer Trainingszeit von über 90 Minuten, also über anderthalb Stunden. RAs, ja, so circa 12 Gramm, halt um 3 Gramm Leucin drin zu haben. Da dann auch so eine Ankurbelung der Proteinsynthese zu erfahren. Und Carbs, ja, so circa 20 bis 30 Gramm sollten den Job auf jeden Fall erledigen. Und die letzte Frage kommt von Fabi Bench. Was sagst du zum Thema Hyperplasie? Nicht viel. Muskelhyperplasie. So die Faservermehrung innerhalb eines Muskels ist jetzt nicht wie bei Hypertrophie, wo der Muskel aufgrund eines Dickewachstums der Muskelfasern letztendlich wächst. Und das Ganze ja, wurde bisher nur bei Tieren wie zum Beispiel Mäusen nachgewiesen und eben nicht bei Menschen. Von daher für uns relativ irrelevant. Das ist soweit meine Antwort zur letzten Frage. Ich hoffe, euch hat das Q&A gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich auch mega über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und folgt dem Ganzen bei Spotify und lasst ja ein Like bei YouTube da, je nachdem auf welcher Plattform ihr euch das Ganze reingezogen habt. Jetzt packe ich noch einen Track auf unsere Hypertrophy Cast Playlist bei Spotify. Hab mir jetzt gar nichts überlegt. Boah, jetzt muss ich kurz freestylen. Ich nehme Double Dutch Duckies von TNT, ein Oldschool Track, mega nice. Gönnt den euch. Und ja, that's it für diese Woche. In den kommenden Wochen gibt's wieder richtig coole Episoden mit Gästen. Ich weiß, ich habe das im letzten Podcast auch schon gesagt, aber jetzt hier direkt übermorgen wird die nächste Folge mit einem sehr, sehr coolen Gast aufgenommen. Von daher freut euch auf die kommenden Wochen. Und ja, macht's gut, Leute. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao.